Hallo und herzlich willkommen. Es grüßt Carsten Simmerle-Becker, Steuerberater aus Aachen. Ja, das außergewöhnliche Corona-Jahr 2020 nähert sich dem Ende. Und am Ende des Jahres steigt immer der Impuls, das kriegen wir ja tagtäglich mit in unserer Kanzlei, doch noch dem Finanzamt ein Schnippchen zu schlagen. Ja, Steuertipps sind gefragt und diese möchte ich in dieser und der nächsten Folge in der Anzahl von 18 Stück Ihnen mal präsentieren. Wobei ich eins einschränken möchte oder einwenden möchte direkt vorab. Mein Impuls oder mein Ansatz ist nicht der, auf den letzten Drücker noch Steuern zu sparen. Natürlich in gewissen Fällen macht das natürlich Sinn. Aber grundsätzlich hat man 360 Tage im Jahr Zeit, seine Steuern zu optimieren. Das finde ich deutlich sinnvoller, als auf den letzten Drücker in Hektik zu verfallen und schnell noch irgendeine Maßnahme zu ergreifen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich gewisse Dinge, die lassen sich am besten am Jahresende umsetzen und andere Dinge lassen sich das ganze Jahr über umsetzen. Ich möchte in dieser ersten Folge 9 Tipps an die Hand geben, in der zweiten Folge zur nächsten Woche dann weitere 9 Tipps. Sie können sich natürlich dann rausgreifen, was für Sie in Ihrer Situation ja am relevantesten ist. Beginnen möchte ich mit dem ersten Tipp und der sogenannten 10-Tage-Regel. In den meisten Fällen im Gesundheitswesen, zumindest bei den Praxen, die wir betreuen, wird der Gewinn durch die sogenannte Einnahmenüberschussrechnung ermittelt. Natürlich gibt es Ausnahmen, hängt auch von der Rechtsform ab natürlich, also GmbHs zum Beispiel, MVZs oder Pflege GmbHs, die müssen ihren Gewinn nach der Bilanzierung ermitteln, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich immer noch so, dass der Gewinn der Arzt- und Zahnarztpraxen durch die sogenannte Einnahmeüberschussrechnung ermittelt wird. Ja, in diesen Fällen ist es für Ihren Gewinn in 2020 grundsätzlich entscheidend, ob Ihre Einnahmen bereits auf Ihrem Bankkonto gutgeschrieben bzw. in Ihrer Kasse vereinnahmt wurden und ob Zahlungen für Betriebsausgaben bereits abgeflossen sind. Durch das Verschieben von Zuflüssen in das nächste Jahr, also in das Jahr 2021, oder das Vorziehen von zahlungswirksamen Aufwendungen in den Dezember 2020, kann der zu versteuernde Unternehmensgewinn gemindert werden. Um dies zu steuern, können Sie beispielsweise mit Ihren Patienten oder Lieferanten, dem Labor oder Ähnlichem, andere Zahlungsziele vereinbaren. Soweit so gut. Das Prinzip ist, denke ich mal, klar. Einnahmen nach hinten schieben, Ausgaben vorziehen. Es gibt von diesem relativ einfachen Prinzip allerdings Ausnahmen. Die sogenannte 10-Tage-Regelung. Diese besagt, dass regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die kurze Zeit vor oder nach Ende des Jahres zu bzw. abfließen, als im Wirtschaftsjahr der Verursachung zugeflossen gelten. Als kurze Frist gelten dabei 10 Tage. Das heißt, es geht um Zahlungen zwischen dem 22. Dezember und dem 10. Januar des Folgejahres. Auf der Ausgabenseite sind beispielsweise Mieten, Versicherungsbeträge oder Darlehenszinsen betroffen. Auf der Einnahmenseite sind es die regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen, wie zum Beispiel Vorauszahlungen, die Abschlagszahlungen der kassenärztlichen bzw. kassenzahnärztlichen Vereinigungen für den Monat Dezember, die unter die 10-Tage-Regelung fallen, wenn die Zahlungen auch in dieser Frist fällig sind. Zuflüsse aus Corona-Hilfen, also die Überbrückungshilfe oder Novemberhilfe, wer das beantragt hat in Ausnahmefällen, fallen nicht unter diese 10-Tage-Regelung. Ja, ich werde nahtlos mit dem zweiten Tipp weitermachen. Es geht um Sofort- und Sonderabschreibungen. Doch nicht nur mit zahlungswirksamen Ausgaben kann der Gewinn beeinflusst werden, auch mit Investitionen können Sie Ihren Gewinn noch in diesem Jahr beeinflussen. Sie wollen Ihre Praxisräume neu ausstatten, benötigen ein neues Tablet, Laptop oder Smartphone und wollen die Aufwendungen noch in diesem Jahr steuerlich abziehen. Soweit die Anschaffungskosten nicht mehr, also netto nicht mehr als 800 Euro betragen und das erworbene, abnutzbare Wirtschaftsgut auch selbstständig nutzbar ist, funktioniert das auch. Wird diese Grenze von 800 Euro für die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter überschritten, müssen die Aufwendungen grundsätzlich über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Zum Beispiel bei einem Tablet oder Laptop über 3 Jahre, wobei sie für 2020 nur noch die Kosten für den Monat anteilig abziehen dürfen. Heißt, wenn Sie jetzt im Dezember noch ein Tablet kaufen, ein Laptop über 800 Euro wert, dann müssen Sie dieses grundsätzlich über 3 Jahre abschreiben. Allerdings, da Sie ja schon im Dezember sind, zählt das Jahr 2020 nur noch mit einem Zwölftel. Ein Zwölftel von einem Jahr. Das heißt, die steuerliche Auswirkung tendiert Richtung wenige Euro. Macht also nicht zwingend noch Sinn. Zumindest nicht dann, um seine Steuerlast noch nachhaltig zu verringern. Wie gesagt, bis zur Grenze von 800 Euro könnten Sie das komplett absetzen. Haben Sie in 2020 höherwertigere Wirtschaftsgüter angeschafft, zum Beispiel ein Praxisgerät, können Sie in 2020 zusätzlich zur anteiligen linearen Abschreibung noch eine Sonderabschreibung in Höhe von 20% der Kosten geltend machen. Voraussetzung ist, dass Sie das Wirtschaftsgut nahezu ausschließlich, das heißt mindestens zu 90%, für unternehmerische Zwecke nutzen. Zudem müssen Sie bestimmte Gewinn- bzw. Betriebsvermögensgrößen einhalten. So darf Ihr Gewinn bei der Einnahmenüberschussrechnung 100.000 Euro bzw. Ihr Betriebsvermögen bei der Bilanzierung 235.000 Euro nicht überschreiten. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Gesetzgeber plant, eine einheitliche Gewinngrenze von 150.000 Euro einzuführen und dies unabhängig von der Gewinnermittlungsart. Nach dem Entwurf des Jahressteuergesetzes soll diese Grenze bereits für 2020 gelten. Ob die Regelung so in Kraft tritt, bleibt abzuwarten. Das heißt, ob Sie in Genuss dieser Sonderabschreibung kommen, hängt eben ganz extrem von der Höhe Ihres Gewinns ab. Das heißt, es ist mit Sicherheit nicht für jeden Betrieb etwas. Ja, der dritte Tipp bezieht sich oder betrifft die Fälligkeit von Sozialversicherungsbeiträgen. Am 28. Dezember 2020 werden die Sozialversicherungsbeiträge für den Monat Dezember fällig. Das gilt sowohl für Sozialversicherungsbeiträge, die Sie als Arbeitgeber an die jeweiligen Einzugsstellen der Sozialversicherung zu entrichten haben, als auch für die Beiträge freiwillig gesetzlicher Versicherter. Arbeitgebern, die direkt oder indirekt vom Teil-Lockdown betroffen sind, wurde auf Antrag die Stundung der Sozialversicherungsbeiträge für den Monat November 2020 gewährt. Die gestundeten Sozialversicherungsbeiträge für November sind am 28. Dezember 2020 mit den Sozialversicherungsbeiträgen für den Monat Dezember 2020 in einer Summe fällig. Stundungszinsen fallen nicht an und es werden keine Säumniszuschläge oder Mahngebühren erhoben. Andere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten wie die Beantragung von Kurzarbeitergeld und oder Corona-Novemberhilfe sind zunächst zur Tilgung der gestundeten SV-Beiträge einzusetzen. Ob es auch für Dezember eine besondere Stundungsregelung gibt, bleibt abzuwarten. Es besteht aber auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Stundung zu beantragen. Für diese fallen allerdings Stundungszinsen an. Das heißt, ich fasse zusammen, bitte beachten Sie in diesen genannten Fällen unbedingt die Fälligkeit Ihrer Sozialversicherungsbeiträge, auch gegebenenfalls vorab gestundete Beiträge. Ganz wichtig, in der Regel oder oftmals ist es ja so, dass Beiträge per Lastschrift eingezogen sind, aber auch da bitte prüfen, speziell bei den gestundeten Beiträgen ist es halt wichtig, dass Sie die Fristen einhalten. Der nächste Tipp betrifft den sogenannten Investitionsabzugsbetrag. Dieser greift nahtlos an den vorgenannten Tipp an, als es um die Sonderabschreibung ging. Sollten Sie in den nächsten 3 Jahren Investitionen planen, dann können Sie grundsätzlich diese Anschaffungskosten, die Sie planen, bis zu 40% bereits in diesem Jahr 2020 steuerlich berücksichtigen. Die Entscheidung müssen Sie im Übrigen nicht noch im Dezember fällen, die müssen Sie erst bis dahin fällen, bis zu dem Zeitpunkt, dass Sie die Steuererklärung für das Jahr 2020 abgeben. Beim Finanzamt. Das heißt, Sie müssen da keinen Schnellschuss machen. Auch hier gilt die gleiche Grenze, die ich eben schon nannte. Das heißt, bei einer Überschussrechnung aktuell 100.000 Euro Gewinngrenze. Das heißt, für die meisten der laufenden Praxen wird das sicherlich nicht möglich sein. Es sei denn, Sie ermitteln Ihren Gewinn nach Bilanzierung. Da haben wir höhere Grenzen, aber auch das werden die wenigsten machen. Und nur wegen dem Investitionsabzugsbetrag die Gewinnermittlungsart zu ändern, das macht grundsätzlich nur bedingt Sinn, müsste man im Einzelfall prüfen. Ja, dieser Investitionsabzugsbetrag ist eigentlich eine feine Sache. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, es handelt sich um eine Verschiebung von Steuernachzahlungen. Und zwar, wenn Sie Ihre Steuerlast senken wollen, weil Sie momentan knapp bei Kasse sind, Sie haben gerade ein teures Gerät gekauft. Und im Übrigen ist es ja immer so, die Steuerzahlung, die kommt in der Regel zum ungünstigsten Zeitpunkt. Dann haben Sie gerade wieder irgendeine Investition getätigt, eine Reparatur stand an, der Urlaub, was auch immer. Um derartige Steuernachzahlung in die Zukunft zu schieben, bietet sich dieser sogenannte Investitionsabzugsbetrag, kurz IAB, an. Wie gesagt, wenn Sie die Größenkriterien einhalten, können Sie bis zu 40% der voraussichtlichen Anschaffungskosten in den nächsten 3 Jahren absetzen. Ja, der nächste Tipp bezieht sich auf die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Natürlich werden Sie mit Ihrer normalen Praxis nicht als Kleinunternehmer gelten, das ist klar, aber es gibt viele Praxen, die wir betreuen, die haben nebenher noch ich nenne es mal unformal, ein Nebengewerbe. Das kann der Augenarzt sein, der nebenher Kontaktlinsen verkauft. Das kann der Zahnarzt sein, der nebenher einen Prophylaxe-Shop hat und Zahnpasta oder Zahnbürsten verkauft. Also es gibt durchaus einige Fallkonstellationen. Da ist das Thema Kleinunternehmerregelung relevant. Ja, Sie mussten im Jahr 2020 als Kleinunternehmer in Ihren Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen. Das ist der Hintergrund. Also Kleinunternehmerregeln beziehen sich insbesondere auf das Thema Umsatzsteuer. Da Ihre umsatzsteuerpflichtigen Umsätze im Vorjahr nicht mehr als 22.000 Euro betragen haben und in 2020 voraussichtlich 50.000 nicht übersteigen werden. Wenn Sie diese beiden Größenkriterien einhalten, das heißt also im Vorjahr 22, in diesem Jahr 50.000 Euro dieser besagten Einnahmen, dann sollten Sie prüfen, ob Sie auch in 2021, also im Folgejahr, unter diese Regelung fallen. Dies ist der Fall, wenn Sie in diesem Jahr nicht mehr als 22.000 Euro umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielen und im nächsten Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro. Das heißt, Sie merken, es werden immer 2 Jahre betrachtet. Im vorherigen Jahr gilt die Grenze 22.000 Euro, im aktuellen Jahr 50.000 Euro. Überschreiten Sie allerdings eine der beiden Grenzen, werden Sie im kommenden Jahr 2021 umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, Sie müssen in Ihren Rechnungen Umsatzsteuer ausweisen und, das kommt dazu, Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Wie gesagt, wichtig, ich beziehe mich hier nur auf dieses sogenannte Nebengewerbe oder Kleingewerbe. Wie gesagt, unformal ausgedrückt. Nicht auf Ihre gesamte Praxis. Das hat keine sogenannte Abfärbung auf die gesamten Praxiseinnahmen. Da müssen Sie keine Sorge haben. Allerdings dürfen Sie dann auch die Vorsteuer aus Ihren Eingangsrechnungen abziehen. Vorsteuer ist sozusagen auch die Umsatzsteuer, nur aus der anderen Perspektive. Wenn Sie Eingangsrechnungen bezahlen, zahlen Sie Ihrem Labor zum Beispiel oder Ihrem Lieferanten ja auch Umsatzsteuer. Da Sie aber in der Perspektive des Zahlenden sind, heißt das bei Ihnen formal Vorsteuer. Um einen Wechsel zur Regelbesteuerung zu vermeiden, das heißt Regelbesteuerung bedeutet eben keine Kleinunternehmerregelung mehr anwenden, sollte geprüft werden, ob steuerpflichtige Leistungen gegebenenfalls erst im nächsten Jahr erbracht werden können. Aber auch diejenigen, die in 2019 mehr als 22.000 Euro umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt haben und daher in diesem Jahr als regelbesteuerndes Unternehmen Umsatzsteuer ausweisen, anmelden und an das Finanzamt abführen müssen, können möglicherweise 2021 wieder von der Kleinunternehmerregelung profitieren, wenn sie in 2020 nicht mehr als 22.000 Euro an umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen erzielt haben. Möglicherweise ist die Umsatzsteuerpflicht für Sie aber auch vorteilhaft, denn dann sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt. In diesem Fall können Sie zur Umsatzsteuerpflicht optieren. auch wenn sie in 2021 die Kleinunternehmergrenzen nicht überschreiten. Sie sind dann jedoch für 5 Jahre an die Umsatzsteuerpflicht gebunden. Dieser letzte Punkt ist dann relevant oder kann dann relevant werden, wenn Sie beispielsweise zwar die Umsatzgrenzen übersteigen oder nicht übersteigen vielmehr, Entschuldigung, nicht übersteigen, Sie aber hohe Investitionen tätigen müssen. Beispielsweise Sie müssen ein Gerät oder hohe Vorräte anschaffen für diese entsprechenden Tätigkeiten. Dann kann es ja durchaus Sinn machen, dass Sie sich die Umsatzsteuer, die Sie selber an den Lieferanten bezahlen oder an den Verkäufer bezahlen, dass Sie diese Umsatzsteuer sich vom Finanzamt zurückholen. Dafür müssen Sie allerdings dann zur sogenannten Regelbesteuerung optieren, an die Sie dann wiederum 5 Jahre gebunden sind. Also wie gesagt, Sie merken, das Thema ist gar nicht so trivial und das sollte man sich ganz genau angucken. Ja, der nächste Tipp betrifft die Corona-Prämie, die in 2020 ausgezahlt werden konnte. Viele Mitarbeiter haben seit Ausbruch der Corona-Pandemie Außergewöhnliches geleistet. Arbeitgeber können dieses Engagement mit einer Corona-Prämie belohnen. Zwischen dem 1. März und dem 31. Dezember diesen Jahres vom Arbeitgeber gewährte Bar- oder Sachleistungen sind steuer- und sozialversicherungsfrei, maximal 1.500 Euro. Da es bei der Corona-Prämie auf den Zuflusszeitpunkt ankommt, muss sie noch im Dezember 2020 ausgezahlt werden. Denn am 31. Dezember 2020 endet nach heutigem Gesetzesstand die Steuerfreiheit. Auch Minijobber übrigens können den Corona-Bonus erhalten, ohne dass der Minijob dadurch zum sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis wird. Für die Steuerfreiheit ist jedoch Voraussetzung, dass die Corona-Beihilfen und Corona-Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Damit sind Gehaltsumwandlungen ebenso wenig zulässig wie eine Anrechnung auf während der Corona-Krise abgeleistete Überstunden. Arbeitgeber, die den Höchstbetrag von 1.500 Euro pro Arbeitnehmer noch nicht ausgeschöpft haben oder noch gar keinen steuerfreien Bonus gezahlt haben, können dies auch noch als Weihnachtsgeschenk für ihre Mitarbeiter tun im Dezember. Doch Vorsicht, hat Ihr Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf sein Weihnachtsgeld, so müsste dies zusätzlich zum Corona-Bonus ausgezahlt werden. Das steuerpflichtige Weihnachtsgeld kann 2020 nicht einfach gegen die steuer- und sozialversicherungsfreie Corona-Prämie ausgetauscht werden. Das ist ausdrücklich ausgeschlossen. Beziehungsweise wenn Sie es machen, dann würden Sie die Steuerfreiheit und Steuersozialversicherungsfreiheit der Corona-Prämie in Kauf nehmen und beide Seiten, Sie und der Arbeitnehmer, müssten entsprechend Lohnzusatzkosten tragen, beziehungsweise der Arbeitnehmer eben seinen Anteil zur Sozialversicherung. Macht also keinen Sinn. Ja, der nächste Tipp, und das ist der vorletzte Tipp für heute, bezieht sich auf das kommende Jahr, und zwar steigen die Mindestlöhne. Sie sind nicht nur Unternehmer, sondern auch Arbeitgeber. Dann müssen Sie den ab dem 1. Januar kommenden Jahres geltenden höheren Mindestlohn von 9,50 Euro brutto pro Arbeitsstunde und ab dem 1. Juli nächsten Jahres 9,60 Euro. Insbesondere, wenn Sie Minijobber beschäftigen, das kann zum Beispiel die Reinigungskraft sein, die monatlich 450 Euro verdienen und deren Stundenlohn derzeit unter dem ab 2021 geltenden Mindestlohn liegen, da besteht dringender Handlungsbedarf. Damit die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro nicht überschritten wird, müssen Sie die Verträge mit Ihren Minijobbern anpassen. Ansonsten wird der Minijob zum sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Zudem verstoßen Sie gegen das Mindestlohngesetz oder gegebenenfalls auch irgendeinen geltenden Branchentarifvertrag. Eine Arbeit auf Abruf ist in vielen Branchen durchaus üblich, sie hat aber auch ihre Tücken. Achten Sie daher stets darauf, dass eine Wochenarbeitszeit vertraglich geregelt ist. Denn im Teilzeit- und Befristungsgesetz wird geregelt, dass zum Schutz der Arbeitnehmer eine Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche als vereinbart gilt, wenn die wöchentliche Arbeitszeit vertraglich nicht festgelegt ist. Haben Sie als Arbeitgeber und Ihr Minijobber keine konkrete Wochenarbeitszeit vereinbart, besteht daher dringender Handlungsbedarf. Regelmäßig ergibt sich ein durchschnittlicher Monatsverdienst von mehr als 450 Euro, wenn eine Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche unterstellt wird. Das lässt sich leicht ausrechnen. 20 Wochen mal Mindestlohn sind ja weit mehr als die 450 Euro. Das heißt, dann ist jeder Minijob kaputt. Nutzen Sie daher die verbliebene Zeit, um entsprechende Änderungsvereinbarungen abzuschließen. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass Sie Ihrem Minijob nur noch maximal ungefähr 47 Stunden pro Monat, das erreichen Sie, indem Sie 450 Euro durch den geltenden Mindestlohn, also 9,50 Euro teilen. Ganz genau sind das 47,37 Stunden, aber ich runde mal auf 47 Stunden, zulässig sind. Ab Juli, wenn der Mindestlohn nochmal etwas angehoben wird, sind das nur noch 46,88 Stunden. Das heißt, wieder ein bisschen weniger. Angesichts dieser relativ geringen Monatsstundenanzahl könnte in dem einen oder anderen Fall auch ein sozialversicherungspflichtiger Job im sogenannten Übergangsbereich, das ist der sogenannte MIDI-Bereich, MIDI-Job genannt, die bessere Alternative sein. Auch hier gilt, gucken Sie sich den Vorgang genau an und entscheiden Sie im Einzelfall, was für Sie, aber auch natürlich für Ihren Arbeitnehmer gegebenenfalls günstiger ist. Ja, der letzte Tipp, der Tipp 8 für heute, bezieht sich auf das Thema offene Forderung. Ein sehr leidiges Thema, wenn Ihre Rechnungen nicht bezahlt werden. Ja, haben Sie dementsprechend noch offene Forderungen aus dem Jahr 2017? Also ich gehe bewusst in das Jahr 2017. Dann sollten Sie bitte unbedingt prüfen, ob eine drohende Verjährung zum Jahresende mit einem gerichtlichen Mahnverfahren hinausgeschoben werden kann. Unser bürgerliches Gesetzbuch, das BGB, kennt drei Verjährungszeiträume. 3 Jahre, 10 Jahre und 30 Jahre. Im Geschäftsalltag gilt in der Regel die 3-jährige Verjährungsfrist, die mit Ablauf des Jahres beginnt, in dem ein Anspruch auf Tun oder Unterlassen beginnt. Damit verjähren zum 31. Dezember 2020 alle offenen Forderungen aus dem Jahr 2017, bei denen kein gerichtliches Mahnverfahren, keine Klage oder kein Schuldanerkenntnis vorliegt. Bestehen Forderungen aus sogenannten Dauerschuldverhältnissen, wie es zum Beispiel Mietverhältnisse sind, ist die Verjährung für jeden einzelnen Anspruch zu prüfen. Bestehen bei Ihnen Unsicherheiten im Umgang mit drohenden Verjährungen, sollten Sie bitte unbedingt einen Rechtsanwalt hinzuziehen. Ja, das waren die ersten 8 Tipps. Nächste Woche geht es weiter mit weiteren. Ja, es werden wahrscheinlich wieder 8 Tipps werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und bis dahin. Tschüss.